Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wenn ich hier so über unsere Notizen schaue, dann scheint Chaos das große Stichwort dieser Sendung zu werden. Einer unserer Lieblinge verliert viele Autoren, möchte ich fast sagen. Nick Offerman wird, nachdem er zuletzt selbst den US-Präsidenten gemimt hat, zum Verfassungsfeind. Und Edgar Wright ist mit einem neuen Film am Start, dessen Trailer jetzt schon schwindelig macht. Aber es gibt auch gute Nachrichten, zum Beispiel im 007-Universum. Und ich frage direkt mal Alex, wie sehe dein Bösewicht-Pitch aus für den nächsten 007? Was wäre die Secret Source, die dich wieder ins Kino locken würde?
Mads Mikkelsen ist die Secret Source und hat perfekt funktioniert in Casino Royale.
Uff, das ist aber schon eine ganze Weile her.
Das ist eine ganze Weile her, aber das ist so für mich so ein bisschen ein kleiner Benchmark gewesen. Von daher sind das große Fußstapfen, die da zu füllen sind.
Das klingt danach. Gut gegen Böse, da geht's auch in meinen Reviews drum. Um was dreht es sich denn vielleicht bei dir, bei den Filmen, die du mitgebracht hast? Achtung, ich habe hier Plural, ne? Also, no pressure.
Unsterblichkeit.
Oh, okay. Ja, das klingt interessant. Also, klingt auch so nach gut und, also gut gegen Böse. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Das ist absolut maybe. Oh, gut. Dann würde ich sagen, ich schmeiß mir die Musik an. In der Zwischenzeit klären wir vielleicht noch die Fronten zwischen uns, wer da schwarz und weiß, gut und böse ist. Und wie immer gilt für alle Zuhörenden da draußen, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und ich würde es gar nicht so dramatisch gestalten wie der Vorredner im Intro. Ich würde nicht sagen schwarz und weiß hier im Podcast. Ich würde sagen, der Ying zu meinem Yang. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny.
Nice, das wäre mir sonst auch eingefallen. Danke für diese charmante, ausgeglichene Anmoderation, lieber Alex.
Immer gerne. Das Feng Shui muss fließen oder so. Keine Ahnung. Hat das eine was mit dem anderen zu tun? Wahrscheinlich nicht.
Ja, weiß ich nicht. Es klang auch ein bisschen eher wieder, hat mich direkt an Spice erinnert. Aber es kann auch an meiner Anmoderation gerade eben gelegen haben.
Das ist gut möglich.
Macht das Sinn?
Kommen wir gleich zu.
Kann man das
Mach ich.
nachvollziehen? Ja.
Das kann man gleich nachvollziehen, aber vielleicht musst du nochmal
moderier direkt
Kontext
mal weg.
geben, wenn es soweit ist.
Mache ich gerne, Alex.
Da sind wir wieder. Und wie du schon gesagt hast, gibt es ein bisschen was zu beschwätzen. Und ich bin sehr gespannt, vor allem, was du an Reviews mitgebracht hast. Ich habe schon mal geguckt und du hast eine 2 reingetragen. Und ich bin ja immer durchaus gespannt. Ich habe tatsächlich vielleicht auch das ein oder andere nachgeholt, das du auch empfohlen hast, zum Teil zumindest hier und da. Das habe ich jetzt nicht unbedingt zwingend mitgebracht, aber vielleicht hebe ich mir das für die Zukunft noch auf. Denn es hat sich tatsächlich jetzt, ich habe spontan was geschaut, das geht so voll nicht in Ordnung, da muss ich jetzt zwingend kurz mal drüber sprechen und bin sehr gespannt, ob vielleicht eine der beiden Sachen, die du mitgebracht hast, ob das sich ergänzt, so wie das unglaublich in der letzten Folge funktioniert hat. Das war ja schon fast unangenehm.
Ja, das war ein bisschen auffällig.
Von daher, also zieht's euch mal rein, die 213, falls ihr wissen wollt, wovon ich rede und die noch nicht gehört habt.
Ja, das wäre fatal.
Und würde sagen, nicht lang schnacken, ruckzuck Review,
Nice.
mein Freund.
Oh, da hat jetzt ein bisschen aber auch so das gefehlt, oder?
Ruckzuck, Mann!
Ja, danke schön. Das war besser.
So.
Jetzt fühle ich mich wieder heimisch.
Du hast eine 2, ich habe eine 1, daher darfst du den, ne? Ich habe da jetzt den Hof gemacht oder den, wie auch immer, du darfst.
Der Türöffner, der Bühnenöffner, was auch immer. Der Bieröffner vielleicht. Ah, egal. Später. Zum Feierabend heute, Alex.
Review Wingman.
Genau, 2 Filme habe ich am Start und ich würde mich wundern, wenn du bei meinem ersten Eintrag nichts dazu zu sagen hättest. Und
Oh.
zwar, also von vornherein muss man sagen, super
No pressure.
gegensätzlich, was ich heute dabei habe. Ja, genau. Halt erstmal die Füße still. Und den ersten Eintrag, den ich mitgebracht habe, heißt Sinners.
Yep.
Einfach nur, yep, kam am 17. April 2024 in die Kinos und ich höre raus, dass du ihn gesehen hast.
Yep.
Das ist immer gut, so kurz angebunden zu sein in einem Podcast, Alex.
Ich will dich nicht beeinflussen in
Ja,
deiner
okay,
Wertung.
das ist natürlich absolut nachvollziehbar. Dann erzähle ich
Ich
kurz
musste,
weiter.
nein, die Wahrheit ist, ich musste kurz überlegen, von welchem Film du sprichst, weil der deutsche Titel ist ja Blood and Sinners,
Ja.
weil Sinners kannst du den Leuten ja nicht zumuten. Was für eine Scheiße, ey.
Neuester Film von Ryan Coogler. Frühere Projekte waren die beiden Black Panther-Filme oder Greed. Und Michael B. Jordan spielt hier eine Doppelrolle, also wurde hier digital zu einem Brüderpaar transformiert und macht das auch sehr gut. Die Hailee Steinfeld ist hier noch an seiner Seite. Miles Ketten, den man so oft noch nicht gesehen hat, spielt hier einen sogenannten Preacher Boy, das ist der Spitzname. Jack O'Connell noch dabei, Delroy Lindo auch mal wieder zu sehen und für alle weiteren Sachen gerne mal bei IMDb vorbeischauen. Und um was geht's? Im Jahr 1932 kehren die Zwillingsbrüder Smoke und Stack Moore, beide Veteranen des Ersten Weltkriegs, in ihre Heimatstadt zurück. Mit Geld aus ihrer Zeit bei der Chicagoer Mafia eröffnen sie ein Juke-Joint in einem alten Sägewerk, um ein neues Leben zu beginnen. Doch die Eröffnung wird von einem Besuch überschattet, welcher zu einer gefährlichen Nacht voller übernatürlicher Gefahren führt.
Mhm.
Für alle, die den Trailer gesehen haben, habe ich mich jetzt, glaube ich, mit der Zusammenfassung ein bisschen zurückgehalten, denn man sieht schon ein bisschen mehr in dem Trailer, würde ich sagen.
Der Trailer ist relativ klar, was abgeht, aber ja.
Denn was passiert, das kann man schon mal vorwegnehmen, Sinners ist ein recht, sag ich jetzt schon mal wertend, ungewöhnlicher Genre-Mix aus Heimkehrer-Drama, Rassismus-Thematik, ne, also 30er Jahre USA und Vampir-Horror. Und das ist doch mal eine Mischung, ist mal wieder was Neues, würde ich sagen.
Mhm. Ja.
Michael B. Jordan finde ich auch halt in der technischen Inszenierung, wie sie ihn da jetzt gedoppelt haben, finde ich stark, haben sie echt gut hingekriegt.
Gefühlt gleich in der ersten Szene.
Ja, klar.
Stehen die nebeneinander und rauchen eine Kippe. Also eine Kippe. Und da saß ich tatsächlich auch da und habe gepixelt, piept und dachte mir, wie so geil habt ihr das denn gemacht, weil es sieht schon relativ gut aus.
Ja, ist ein bisschen so Angeber-Shot, weil es eine Kamerafahrt drin und sie reichen sich die
oder?
Zigaretten die ganze Zeit hin und her.
Es ist schon so ein bisschen so ein Fuck you, es sind zwei. Deal with it.
Es ist ein bisschen so wie bei dem Facebook-Film, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, mit Jesse Eisenberg, wo damals
Social Network.
Social Network, wo Armie Hammer ja auch die Doppelrolle gespielt hat, digitalisiert. Ja. Und ich das nicht wusste, weil ich Armie Hammer damals noch nicht kannte.
Das ist auch geil.
Ja, aber sei es drum. Was relativ schnell auffällt in dem Film, ist, wir haben relativ viele Stilmittel reingemischt. Also es gibt so zweites Drittel im Film, dreht sich viel um so afrikanische Kulturen, Kulturwurzeln.
Ja. Aha.
Das wird dann so untermischt mit moderner Musikuntermalung teilweise aber auch so musical-artige Einlagen.
Nicht nur mit Musikuntermalung, da gibt's ja sogar...
Unter anderem. Aber führe deinen Satz gerne aus, Alex.
Ach nee, es gibt ja da so eine, wie sagt man denn, so einen musikalischen Exzess, den sie audiovisuell ein bisschen, also für den einen oder anderen vielleicht auch zu artsy und zu abgespaced, wo sie da musikalisch durch die Epochen gehen und das halt auch visualisieren, wie man vielleicht nicht damit rechnen würde in so einem, du hast ja das Genre und die Epoche relativ gut rausgearbeitet. Da geht's ein bisschen durcheinander. Ich will das jetzt gar nicht komplett wegspoilern, aber es fühlte sich im ersten Moment ein bisschen sperrig an und dann irgendwie so, als es dann einfach lief, dachte ich mir, weißt du was, ich lehne mich jetzt zurück und denke mir einfach, fuck, jetzt, lass jetzt einfach laufen, weil irgendwie... Jetzt fühlt sich nicht komplett fair am Platz an, ist schon okay.
Ja, das stimmt. Also fand ich einen super interessanten Ansatz. Muss man aber, wie du gerade schon angerissen hast, ein bisschen für offen sein und muss man auch so wollen. Es kommt natürlich aber auch irgendwann diese übernatürliche Komponente, also die wirklich, wirklich übernatürliche Komponente, nämlich die Vampire noch ins Spiel. Mhm. Und da habe ich mich aber ein bisschen gewundert, weil der Film braucht 90 Minuten. 90 Minuten, damit wir überhaupt dahin kommen. Und das fand ich schon sehr langatmig, sage ich jetzt einfach mal so.
Yes. Aber er hat ja auch eine relativ stolze Laufzeit, glaube ich, ne?
2,20 so roundabout.
Genau, also knapp 2,5 Stunden fast. Und genau, dann war für mich auch tatsächlich klar, dass es tatsächlich von der Handlung wirklich auf diesen einen Abend, diese eine Location sich beschränken wird. Der Plot einfach.
Ja.
Da war ich immer noch am Hadern und habe dann auf die Uhr geguckt, dachte mir, nee, ich glaube, das wird's so. Und dann ist auch Feierabend. Das ist auch okay, es funktioniert auch, aber ja, sie haben sich viel Zeit gelassen und dann müssen sie aber auch ganz schnell. Und ich meine, sie machen das geschickt, müssen uns auch das Regelwerk der Vampire erklären, weil wir haben jetzt mittlerweile, der Zuschauer hat ja schon so viele Vampirfilme gesehen, und Bücher gelesen oder in irgendwelchen Medien, dass du ja immer so ein bisschen dem Zuschauer mitgeben musst, was ist denn für ein Vampir?
Mhm.
Und sie machen das ganz clever, weil der Zuschauer kriegt das raus wie die Figur, die sich damit, aber es wirkt trotzdem so ein bisschen so übrigens das und das und das und das und dann hast du so diese 5 Stichpunkte, das macht die Vampire dort aus und jetzt Vampire, bitteschön. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war so ein bisschen.
Ja, den Punkt habe ich gar nicht so auf meiner Liste, aber es stimmt total, dass man die Etablierung der Vampirlogik relativ schnell wegfrühstückt, indem man sagt,
ja.
Okay, ja, es sind Vampire, also Knoblauch.
Genau, Weihwasser, du musst einladen.
Weihwasser, du brauchst einen Holzstock, um den du ins Herz rammen musst und natürlich verbrennen sie irgendwann, wenn die Sonne vielleicht mal um die Ecke kommt.
Genau, und sie müssen das halt etablieren, weil es gibt ja mittlerweile Filme, die halt dann auch so das sehr ad absurdum geführt haben, indem sie gesagt haben, dieses Klischee, das zieht bei mir nicht, ich bin zwar ein Vampir, aber das ist Bullshit, mit dem ihr müsst mich einladen, nicht reinkommen. Und Knoblauch stört mich auch überhaupt gar nicht, mein Freund.
Ja, fand ich dann auch fair enough. Aber vorher schon auch die Handlung um den Aufbau des Clubs für diese ganze schwarze Bevölkerung war für mich einfach schon viel zu lang, weil ich dachte, so, wann kommen wir denn jetzt dazu? Es gibt dann auch so komische, mindestens zwei so ultralange Dialogszenen, die fand ich dramaturgisch so merkwürdig gestreckt. Da kommen so musical-artige Musikelemente im Hintergrund. Habe ich überhaupt nicht verstanden, weil es den Film in dem Sinne gar nicht weitergebracht hat mit den Charakteren. Und dann kommen wir relativ schnell auch irgendwann kommen wir zum Finale, wo sich dann alles um diesen klassischen Kampf Mensch versus Vampir dreht. Und das ist auch super klassisch, denn es ist relativ überraschungsarm, denn es werden auch, wie es die Gegenmittel für einen Vampir gibt, auch so die ganzen Genre-Klischees gezogen mit, man lockt den Bösewicht raus und dann hat irgendwie wieder ein Großteil der Vampire verschlafen, dass da gerade die Sonne über die Baumwipfel kommt. Und das fand ich dann so ein bisschen überraschungsfrei. Touché. Naja, ich weiß nicht, wie es dir da so ging.
Nee, das stimmt, aber es war halt dann unterm Strich irgendwie auch zweckmäßig und sie haben ja dann irgendwie doch noch eine kleine Restüberraschung übrig am Ende, die ich einigermaßen erfrischend fand. Und deswegen war das für mich in Summe erstmal okay auserzählt, weil sie ja, also es gibt eigentlich ja zwei Sachen, die noch passieren im Nachgang.
Ja, habe ich ja auch noch auf meiner Liste.
Wo quasi die Vampire dann abgehakt sind, aber es ja noch zwei weitere, ich sag mal, Subplots gibt, die fertig erzählt werden wollen. Und das, ich fand es ganz schön, dass sie das auch tatsächlich getan haben und fand auch die Form, in der sie es gemacht haben, zufriedenstellend, möchte ich es mal nennen.
Ja, wie sie es gemacht haben, ja. Ich dachte auch kurzzeitig, ist das mit den Vampiren eher vielleicht so eine Metapher, dass es da schon um den Ku Klux Klan und so unsere Rassenfeindlichkeit ging. Nur dann kam eben noch einer dieser Subplots zum Schluss, wo es ganz klar um den Ku Klux Klan
Genau, da machen, da geht. Ist dann sehr plakativ die Message, ne?
Da ist es sehr plakativ, sehr actionreich auch inszeniert, fand ich auch stark, wirkte für mich aber so ein bisschen, weiß ich nicht so wirklich organisch, dass das da jetzt noch drankommt. Und dann kommt eigentlich der Abspann, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich es auch geschafft. Aber nein, halt, stopp. Nach dem Abspann wird nochmal der zweite Subplot auserzählt. Fand ich so, was passiert denn jetzt? Der Film ist doch schon so enorm lang und schlägt so einen Haken. Fand ich aber von der Erzählweise eigentlich einen ganz coolen Kniff und fand ich super spannend. Aber das hat für mich nochmal bestätigt, dass ich diese 90 Minuten am Anfang, die waren für mich einfach zu lang. Die waren für mich einfach definitiv zu lang.
Für mich waren die fast eigentlich nicht zu lang. Ich fand halt auch die Figuren, die sie da versuchen, so ein bisschen dreidimensionaler zu machen. Also ich fand die Idee an sich gut. Ich fand nur von diesen 90 Minuten das Pacing, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen off. Mit diesen langen Dialogen und dann wieder aber so ein bisschen so, jetzt machen wir das und das und fahren und das und Musik und aber dann wieder, dieses ganze Pacing, es wirkte irgendwie nicht so richtig rund. Also ich fühlte mich da auch so ein bisschen durchgeholpert. Und du hast auch schon ein bisschen gemerkt, dass sich Kugler dann, wenn es wieder mehr Richtung Action geht, auch ein bisschen wohler fühlte, wo sich der Schnitt und diese ganze Inszenierung ein bisschen organischer anfühlte. Weil er da, glaube ich, einfach mehr Erfahrung auch mit hat, so ein bisschen durch die letzten Jahre einfach.
Ja. Das stimmt. Also ich fühlte mich innerlich ein bisschen zerrissen. Also es waren für mich zu viele Themen, die für mich nicht so gut zusammenkamen, auch wenn so die Kapitel für sich gut zusammenstanden. Zwar hatte es sich fast so ein bisschen, wie wir immer so in den letzten Folgen auch hatten, so ein bisschen episodisch, so ein bisschen Anthology-mäßig angefühlt. Vampir, dann kommt nochmal wirklich das Action-Ding und dann kommt nochmal so ein bisschen so, ja, Sci-Fi jetzt nicht, aber so ein zeitlicher Sprung, Achtung Spoiler. Aber insgesamt, wie gesagt, waren es alles starke Momente, aber es wirkte so für mich in Summe ein bisschen unausgegoren. Zweite Hälfte fand ich dadurch wesentlich stärker als die erste, aber es wirkt ein bisschen zu überambitioniert und im Endeffekt bin ich da noch mit 3 von 5 Sternen rausgegangen in der Bewertung, bin da aber weit unterm Schnitt, wenn man sich mal so die Bewertung anguckt. Vielleicht sagst du gleich noch deinen Score, aber ich gucke mal ganz kurz rechts und links. Also bei IMDb steht der Film bei einer 7,7. Und bei Rotten Tomatoes 97% Tomatometer und 96% Zuschauerscore, also Popcornmeter. Das sind schon echt starke Wertungen, wo ich dachte, irgendwas habe ich nicht richtig interpretiert anscheinend. Aber ich habe mich echt schwer getan mit Sinners.
Ja, wie ich habe ja gesagt, ich habe mich dann da irgendwann drauf eingelassen. Ich fand das Pacing, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Hatte auch so Probleme, so wann kommt jetzt die übernatürliche Komponente? Spielt es jetzt eine größere Rolle? Wird es nur eine Metapher? Und ich fand auch die zweite Hälfte besser, wie du gesagt hast. Und ich könnte mir vorstellen, gerade auch mit dieser einen Sequenz, die ich angesprochen habe, dass man sich vielleicht als Schwarzer noch ein bisschen mehr abgeholt und gesehen gefühlt hat. Einfach, weil die Kultur ernst genommen wurde. Mhm. Und von daher finde ich es cool, dass auch der Erfolg von so einer kreativen Idee letzten Endes wirklich mal also die breite Masse erreicht hat. Und wie gesagt, er war ja sowohl kommerziell, wie du auch gerade gesagt hast, bei den Kritikern ja durchaus erfolgreich. Und ich fühlte mich in Summe gut unterhalten und habe 4 von 5 gegeben tatsächlich. Und damit landen wir in Summe bei 3,5. Und da sind wir dann ja gar nicht mehr so weit weg vom IMDb-Rating.
Ja, nicht mehr weit weg, aber ich ziehe den Schnitt schon ein bisschen nach unten. Das ist diesmal schon ein größerer Gap. Aber
dafür bin ich ja da.
Ja, ich glaube, wir haben es jetzt beide mal genug aufgearbeitet, und um denke unsere auch. Meinungs- oder Standpunkte nachzuvollziehen. Mhm. Deshalb würde ich sagen, lass uns doch dieses Kapitel schließen, und dann würde ich an dich übergeben, gerne, der wahrscheinlich gleich mit der Charlize um die Ecke kommt, oder?
Das ist korrekt. Mhm. Ist das deine zweite Review oder eher nicht so?
Nein. Da darfst du jetzt komplett selbst vom Leder ziehen.
Okay.
Weil nicht gesehen, den Film, den du uns jetzt nennen wirst.
Okay, ja, ich habe The Old Guard 2 mitgebracht. Mhm. Seit 2. Juli auf Netflix.
Ja, da warst du schnell.
Und wir möchten uns mal erinnern, dass der erste Teil, besonders bei dir, habe ich auch gesehen, retrospektiv, ganz schön dolle gut angekommen ist.
Oh, jetzt zwängt er mich schon in deine Ecke. Ich hab ganz genau zu sein,
hast du 4,5 gegeben damals. Uff,
was habe ich denn da getrunken, Alex?
Und ich 3. So, das heißt, ich hatte ihn aber insgesamt trotzdem nicht irgendwie negativ in Erinnerung, wie vielleicht das Rating suggerieren würde, ja, weil ich den Comic cool finde an für sich. Es basiert ja alles auf einer Comicreihe.
Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, um mich zu unterbrechen, wann das Release Date nochmal war?
Vom 2. Juli.
Nee, vom 1.
Vom 1. 2020, vor 5 Jahren.
Alter, ist das schon so lange her, deswegen habe ich es
so lange ist das her, und das bringt nicht, und damit kann ich doch vielleicht gleich einsteigen.
Ja, gerne.
Weil der Film hält nicht dein Händchen. Da wird in der ersten Actionsequenz, da wird einmal vielleicht zu oft der Name von den Leuten gesagt, aber ansonsten geben die keine Fax, ob du den ersten Teil gesehen hast oder nicht. Mm. Da geht's einfach los, das sind die Figuren, hier sind deine 6 Protagonisten, und ob du weißt, wer das ist oder nicht, ist dein fucking Pech. Und ich verrate dir auch nicht per se, gibt's hier und da immer so ein paar Andeutungen, wer ist sterblich, wer ist unsterblich, wer gehört zu wem und warum machen die das eigentlich und so weiter. Du hast besser den ersten Teil gesehen. An sich komme ich damit gut klar. Aber ich habe 5 Jahre gebraucht bis zu diesem zweiten Teil. Also gebt mir gut und gerne mal eine Minute noch ein Recap oder streut es irgendwie nett in Intro-Sequenz ein oder macht irgendwas bitte. Das fand ich so okay. Aber gut, so. Aber warum geht's denn hier überhaupt?
Das ist vielleicht auch der Anreiz, nochmal den ersten einfach vorher zu gucken und dann nochmal so.
Das ist korrekt. Er ist auch in den Top 10 aktuell auf Netflix-Video dadurch reingerutscht, ne? Weil tatsächlich das, glaube ich, viele Leute getan haben.
Mm, nice, Netflix, nice.
Genau, worum geht's hier? Wir hatten eine Art Aftercredit im ersten Teil, der wird hier aufgegriffen. Also die eingesperrte Partnerin von Andy, also der Figur von Charlize Theron, die wird hier endlich gefunden, nachdem sie jahrhundertelang lebendig im Ozean begraben war. Und ist sie nicht so ganz sicher, wo ihre Gefolgschaft liegt. Und dann gibt es da so noch eine andere Unsterbliche, nämlich die erste Unsterbliche, die es jemals gab. Und die wird hier porträtiert von der Uma Thurman, was ich ziemlich cool finde. Hat man ja in letzter Zeit nicht oft genug gesehen. Und genau, darum dreht sich's. Also Charlize Therons Figur ein bisschen hin und her gerissen, sage ich mal, zwischen ihren aktuellen Prioritäten und den früheren Prioritäten. Und ich kann gar nicht anfangen zu sagen, wie schwer ich mich getan habe mit dem Film erstmal per se. Denn inszenatorisch ist das eher am schwachen Ende, also wenn wir jetzt audiovisuell sprechen, die Actionsequenzen sind hart zerschnitten aus meiner Sicht, teilweise auch die beim Umschnitt der Anschluss bei einer Actionsequenz, weißt du, dieses da war doch die Person nicht, als sie umgeschnitten haben, da war doch der Arm nicht, das Bein nicht, der stand doch woanders, und das fühlte sich sehr off an für mich, hat mich stark an ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, wenn ich sage,
Taken?
So an die Taken Filme erinnert, ja.
Taken holst du doch immer gerne raus. Mit dem Sprung über den Zaun, der in 23 verschiedenen Einstellungen gedreht und geschnitten
wurde. Schwierig. Also ich hatte teilweise auch Schwierigkeiten, einfach auch der Choreografie dann zu folgen.
Ja, das hatten wir ja schon öfter. Ich glaube, du wirst einfach alt, Alex.
Entweder das oder, also die hatten ja schwere Probleme, und vielleicht bin ich auch verwöhnt von, weiß ich nicht, einem Tom Cruise oder einem Keanu Reeves, wo du halt einfach draufhalten kannst, weil sie 90% ihrer Stunts selber machen und du gar nicht die Not hast zu schneiden. Mhm. Aber in einem Actionfilm, wo das die große Stärke sein soll, ist es halt relativ schwache Nummer. Aber hier punkten sie ja eigentlich auch mit der coolen Handlung, fand ich. Und auch da ist es halt eher eine schwache Geschichte. Da ist ganz viel Potenzial da und sie bauen auch ganz viel auf. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Kicker, über den ich sprechen möchte. Und was auch, glaube ich, der Grund ist, weshalb wir bei uns auch, nicht nur ich, bei den Ratings bewegen, in denen wir uns bewegen, aber da komme ich gleich zu, ist, dass dir irgendwann klar wird, auch dann bei dem großen Finalsequenz und der letzten Action-Szene, und du guckst auf die Uhr und denkst dir, hier ist gerade so viel noch in der Schwebe, so viele quasi Figuren auf dem Brett und oder Dinge nicht auserzählt, dass ich mir dachte, die versuchen das nicht mal fertig zu erzählen, glaube ich. Die geben keine Fax einfach. Das wird mittendrin auf der Film. Das ist kein voller Film. Und du als Dune-Hater, sage ich jetzt mal bewusst überspitzt, du hättest, glaube ich, ich bin gespannt, was du sagst, aber das hat einen halben Stern abgezogen. Ist kein Witz. Ich fühlte mich borderline verscheißert von dem Film am Ende. Weil er nicht mal den Ansatz, irgendwas fertig zu erzählen, liefert. Das ist alles nur ein Setup für einen dritten Film, den ich vielleicht in 5 Jahren sehe. Jetzt ist jetzt ein bisschen überdramatisiert von meiner Seite, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich musste für die letzten 5 Jahre warten und jetzt lasst ihr mich hängen mit so einem Mittelakt, so einem zweiten Akt in einem Dreiakter oder was? Also das, wo ich nicht mal weiß, ob er kommt, weil Netflix und dieser zweite Akt halt auch einfach irgendwie nicht besonders gut ist insgesamt. Und der Witz ist, dass nachdem dann quasi das so ein Stück weit auserzählt ist und jetzt dann so ein bisschen die ganzen Puzzleteile platziert sind, aber das Puzzle, das sich selber noch nicht zusammengesetzt hat, dann gibt's am Ende noch so eine kurze Sequenz, wie sich quasi alle formieren und du weißt, was so dann, wo es dann ein bisschen die Reise hingeht für den dritten Teil. Und das ist die stärkste Szene im Film.
Okay.
Und es ist unheimlich frustrierend gewesen.
Das heißt, es wird jetzt wirklich einfach nicht richtig zu Ende erzählt oder ist es wirklich einfach ein harter Cut? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt keinen harten Cut. Es wird halt einfach nicht fertig erzählt. Okay. Da verschwindet der wird nicht gerettet, da weißt du nicht, ob noch tot oder nicht. Mhm. Und dann ist halt einfach Schluss. So.
Okay.
Und das ist, das finde ich unheimlich unbefriedigend. Und das mag sein, dass dann der große Payoff mit dem dritten Teil kommt. Aber was ist, wenn er nicht kommt?
Ja, nervig.
Und mich damit einfach jetzt hängen zu lassen, das ist, am Ende ist es mir egal, wie gut der dritte Teil ist, aber ihr müsst doch einen guten Film machen. Erstmal.
Das verstehe ich aber auch nicht, nachdem man sich jetzt wirklich 5 Jahre, wie du gerade gesagt hast, so Zeit gelassen hat. Das kommt für mich jetzt aber auch ein Stück weit überraschend.
Also ich fand's wirklich frech, um ehrlich zu sein.
Naja, es ist, so bin ich ja bei diesem Ausgang.
Nicht ein dazu. Und es erklärt ein bisschen, warum die Leute, die kritisieren, die Figuren sind nicht dreidimensional genug erzählt, obwohl sie den Ansatz natürlich versuchen. Wo ich mir dachte, ja, vielleicht macht das mit dem dritten Teil alles total Sinn, aber den habe ich ja leider noch nicht gesehen. Von daher kann ich quasi nur, ich sag mal, bewerten, was ich jetzt hier in der Hand habe und nicht, was ich vielleicht irgendwann mal in Summe habe. Das ist das übliche Problem von so einem Mehrteiler, natürlich. Aber ich wusste nicht mal, dass es einen dritten Teil geben soll. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen dritten Teil geben soll.
Das war mir aber auch nicht klar. Ich habe letztens noch mal sowas im Feed gehabt, dass Charlize Theron sich nicht sicher ist, ob der dritte Teil überhaupt noch kommt. Wo ich dachte, ja, kann ich jetzt nicht einsortieren, aber du jetzt sagst, dass also der zweite Teil so aufhört.
Macht's noch so unglaublich viel frecher. Weißt du was, ich hätte vielleicht sogar diesen halben Stern nicht abgezogen, wenn am Ende, wenn Netflix, obwohl der Abspann gerade erst angefangen hat, sein beschissenes Overlay bringt und mir was Nächstes anbietet und ich bitte Daumen hoch, Daumen runter geben soll, hätten sie mir dann gesagt irgendwas wie The Old God 3 in Production 2027 oder was, irgendwas halt, so wie bei hier The Avengers Will Return, weißt du, was so sinngemäß, aber ohne das ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, die Figuren bleiben zum Teil gerade um Uma Thurman relativ blass, was die Beweggründe sind. Du erfährst das alles so ganz leicht im Ansatz und vielleicht wird das mega toll noch super aufgegriffen im Drehbuch mit dem dritten Teil.
Na.
I don't know. Ist auch egal. Ich will es kurz machen. Jetzt IMDb sagt 5,1.
Uff.
Ja. Rotten Score 22 Kritiker.
Oh.
36 Zuschauer.
Uff. Bang. Das klingt jetzt nicht so verlockend.
Ich hätte 2,5 von 5 gegeben, wenn das Ende nicht gewesen wäre und sage 2 von 5.
Oh je.
Und bin wirklich einigermaßen enttäuscht. Nicht, weil der Film irgendwie nur okay ist in Summe, sondern weil es durch dieses freche Ende wirklich einfach eher ein Schlag ins Gesicht ist für die Leute, die jetzt 5 Jahre gewartet haben.
Ja.
Mit dem großen Fragezeichen hinter dem dritten Teil. Und das ist so nicht in Ordnung.
Kann ich absolut nachvollziehen. Also jetzt alleine aus dieser 10-minütigen Hate Speech, nein, ist es ja nicht, aus dieser 10-minütigen Rezension, sage ich jetzt auch, kann ich absolut die Beweggründe nachvollziehen, dass das halt schon irgendwie ein Schlag ist. Ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen, was da jetzt passiert
ist. Von daher bin ich sehr gespannt, dadurch, dass du 4,5 gegeben hast, ne, und Charlize sich ja auch geweigert hat, tatsächlich für den Film 5 Jahre lang zu altern, guck dir den doch gerne einfach mal auch an und lass mich mal wissen, wie du es empfunden hast, ob ich da überempfindlich reagiere oder nicht.
Ja, müsste ich jetzt eigentlich machen, ne? Im Auftrag der Wissenschaft.
Ja.
Ich trage es dir mal ein, Alex. Für dich gehe ich da gerne nochmal durch.
Was hast du noch mitgebracht?
Vielleicht kann ich deine Stimmung noch ein bisschen anheben. Ich habe noch ein bisschen was Seichtes, Fröhliches. Und zwar ganz frisch in die Kinos gekommen, Alex. Ganz frisch in die Kinos gekommen am 10. Juli letzte Woche. Und zwar The Ballad of Wallace Island. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Ich hätte es aber in den Releases jetzt auf jeden Fall noch mal erwähnt. Ich habe vor ein paar Wochen und Monaten den Trailer gesehen und fand den ganz süß und charmant. Okay. Das ist ein Film von James Griffith, den... weiß ich nicht, da kennt man die vorherigen Projekte, glaube ich, nicht so sehr, aber der hat 2007 einen Kurzfilm gemacht, der hieß The One and Only Herb McQuire Plays Wallace Island. Und diesen Film hat er mit dem exakt gleichen Ensemble, zumindest mit den gleichen Hauptdarstellern, nämlich Tim Key und Tom Beston, jetzt nochmal als Langspielfilm neu aufgelegt. Tim Key, Tom Beston spielen die Hauptrollen, Carey Mulligan ist noch dabei, Sian Clifford unter anderem noch zu sehen und für alle anderen Darsteller gerne mal bei IMDb wieder vorbeischauen. Ganz kurz, um was geht's? Charles Heath, ein exzentrischer Lottogewinner, lebt zurückgezogen auf der fiktiven Wallace Island. Um seine Lieblingsband McQuire Mortimer wieder zu vereinen, lädt er die ehemaligen Bandmitglieder und Ex-Liebhaber Herb McQuire und Nell Mortimer zu einem exklusiven Privatkonzert für sich ein. Beide wissen zunächst nichts voneinander, was zu emotionalen Spannungen und humorvollen Momenten führt. So, ist britisch, ist in Wales gedreht worden. Wer den Trailer vorher mal angucken will, sieht auch sehr süß nach einer Independent-Komödie aus. Und bevor ich hier nochmal in meine Kritik rein dive, davon schon mal was gehört, Trailer gesehen oder irgendeine Meinung dazu zu dem Film?
Gehört, ja, Trailer noch nicht gesehen, keine Meinung, go.
Okay, gut. Okay, ich gebe, machen wir jetzt hier das Rambo-Stirnband um und ratter jetzt hier durch. Ganz allgemein kriegt man tatsächlich auch, also eine charmante Independent-Produktion aus Großbritannien, ne, hat auch so diesen typisch britischen, leicht melancholischen Inselflair, sag ich mal. Tim Key finde ich super stark in seiner Rolle und spielt eigentlich fast 1:1 die Rolle, die er auch in einer der Episoden in The End of the Fucking World gespielt hat. Da spielt er nämlich auch, oder auch sage ich jetzt vorsichtig, so einen sehr nerdigen Hotel- bzw. Motel-Besitzer. Und es passt hier auch wieder perfekt zu seiner Mimik und Gestik. Tom Beston spielt an seiner Seite und er spielt unglaublich glaubwürdig einen Musiker, weil er selbst Musiker ist und alle Songs, die in dem Film vorkommen und die er da auf der Gitarre zupft, selbst geschrieben hat. Und das ist natürlich einfach ein super großer Win, wenn er sich plötzlich in der Szene hinsetzt, Gitarre.
Sehr authentisch, ja.
Ja, plötzlich zupft, singt. Und ich dachte so, das haben sie echt gut gemacht. Bis dann der Abspann kam und sagen, alle Songs von ihm. Wo ich dachte, oh, Chapeau. Carey Mulligan ergänzt den Cast solide, ohne aber wirklich zu brillieren, muss ich jetzt fast schon sagen. Aber insgesamt eigentlich ein sehr stimmiges Ensemble, was sie da zusammen gerührt haben. Und ist ein kleines, süßes Skript. Ich fand aber von dem Trailer heraus und von der Erzählung und auch von der Grundgeschichte, dass da jetzt so ein nerdiger Millionär irgendwo auf einer Insel lebt, so ein Lottogewinner und sagt, jetzt für mich alleine karre ich jetzt so einen Musiker her und der soll mir mal hier ein Privatkonzert geben, dachte ich, dass es einfach noch ein bisschen lustiger, humorvoller wird. Aber ab dem zweiten Drittel verstärkt sich der Fokus so auf die Themen Verlust, Loslassen, Neuanfang und diese und eher so die tragischen Elemente gewinnen die Oberhand in dieser eigentlichen Komödie. Also es wird eher zur Tragikomödie und die Balance zwischen Tragik und Komik, die gelingt, finde ich, in der zweiten Hälfte, gelingt sie noch. Aber wie gesagt, der thematische Wechsel wird schon halt stark spürbar und der Humor, gerade so dieser britische Humor, verliert sich ein bisschen. Und so einiges an Potenzial, finde ich, nochmal für so tiefere, humorvolle britische Momente bleibt so ein bisschen unausgeschöpft. Und insgesamt, damit komme ich eigentlich schon zum Fazit, weil mehr kann man über so einen Film fast gar nicht sagen, kriegt man so eine solide, sympathische Independent-Produktion mit starker Musikperformance, das ist ganz cool, so Singer-Songwriter-Content und eben halt einen illustren, aufspielenden Ensemble. Es ist aber leider kein absolutes Highlight, was ich mir so ein bisschen gewünscht hätte irgendwie oder erhofft habe. Ja, und ich schmeiße hier nochmal so Coda oder Cha-Cha Real Smooth rein. Es ist schwer zu vergleichen, aber das waren so Filme, die gesagt haben, guck mal, ist das nicht süß? Und bäm, jetzt brichst du dir wieder ein bisschen das Herz, nur um dann wieder nochmal was reinzuschieben, wo du sagst, jetzt wird's wieder besser. Weißt du, diese Achterbahnfahrt an Gefühle.
Ja.
Das kriegt der Film leider nicht ganz so hin. Trotzdem eine Empfehlung für Fans so leiser britischer Tragikomödien mit Singer-Songwriter-Flair. Und die Bewertungen im Web da draußen, die sind nah an Sinners dran, kann man fast sagen. Mhm. Also eine 7,4 bei IMDb, also mehr als bocksolide, also steht da richtig gut da. 89% bei den Kritikern bei Rotten Tomatoes und 91% bei den Zuschauern. Und damit doch eigentlich eine gute Empfehlung, die man so rausgeben kann. Ich habe mich aber ein bisschen schwer getan. Hätte mir gerne eine 4,5 oder eine 4 von 5 Sternen gewünscht, aber war dann gegen Ende hin, hätte ich, wie gesagt, ein bisschen mehr erhofft und gebe leider nur noch 3,5 von 5 Sternen mit.
Ronny heute ein bisschen strenger dabei bei seinen Reviews.
Ja, also heute bin ich strenger. Ne? Also manchmal habe ich Phasen, da schmeiße ich hier mit den Sternen um mich, ne? Hashtag die Old Guard. Und manchmal sage ich halt so, ja, irgendwie hat es nicht so gewiped, so richtig.
Okay, aber klingt doch trotzdem, also 3,5 Sterne ist ja jetzt nicht schlecht und du hast ja auch viel Positives gesagt und klingt für mich auf jeden Fall auch ganz, ganz interessant. Hast du was zur Laufzeit? Ist ja einigermaßen kurzweilig dann, weil du sagtest, das ist ja auch quasi ein Langformat von einem...
1 Stunde 39 Minuten.
Ja.
Mit Abspann.
Ja, ja, also 90 Minuten, das ist ja. Dann, glaube ich, für das Format auch in Ordnung, wie du es gesagt hast. Und klingt auch danach, als sollte er nicht länger gewesen, also sollte er auch nicht länger sein.
Ja, nee, also passt gut und also kann man eigentlich nichts mit falsch machen, aber jetzt wirkst du aus der harten Kritikersicht.
Ja,
weißt du, gab es so ein paar halbe Sterne Abzug.
Trotzdem cool, ja. Also habe ich jetzt auf dem Schirm, hatte ich vorher nicht Musik gestehen und von daher wieder eine erfolgreiche Review. Danke dafür.
Wieder wär's bei dir. Induziert immer wieder gerne, Alex.
Genau. Ja, und damit würde ich sagen, lass uns doch direkt nochmal in die Releases gehen. Wir waren jetzt wieder ein bisschen länger weg. Erzähl mal, was geht ab?
Also ich bleib kurz bei meinem Thema. Wir machen noch kurz einen Recap auf die letzte Woche, weil wir jetzt ein bisschen länger weg waren. Again! 10.7. wie gesagt, The Ballad of Wallace Island. Also guckt mal in eure Lichtspielhäuser, ob der da läuft und ob ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr nicht Superman gucken wollt, der kam nämlich auch letzte Woche in die Kinos. Hast du da schon deine Tickets gesichert, Alex?
Selbstverständlich, übermorgen, Baby.
Okay.
Ja, da geht's los.
Ich bin gespannt.
Hibbelig.
Ja, das bin ich aber auch. Möchte ihn nicht sehen, aber ich bin auf deine Meinung gespannt, Alex.
Ja, werde ich auf jeden Fall, glaube ich, dann irgendwie mitbringen, wenn ich mich wieder sortiert habe. Also mal sehen, wie schnell das klar geht. Ich sag mal, das Einspielergebnis sieht ja äußerst vielversprechend aus. Ne? Könnte sein, dass er hier irgendwie zumindest in den USA jenseits der 130 Millionen geht am Startwochenende. Das ist ein Brett.
Klingt solide. Wenn du vielleicht auch das nächste Mal nochmal einen Netflix-Film wieder mitbringen möchtest, am 10.7. kam auch Brick auf die Plattform. Deutsche Produktion, unter anderem mit Matthias Schweighöfer. Ja, da geht's, ist so ein bisschen Sci-Fi-Film. Pärchen wird plötzlich in seinem eigenen Haus eingesperrt, weil es eine mysteriöse Steinwand vor dem Haus aufgebaut hat.
Ein echtes Pärchen.
Ein echtes Pärchen, ja. Im Film wie im echten Leben.
Genau. Ich fand es schon befremdlich, dass sie Englisch reden.
Ja, das ist ein bisschen off-putting. Aber ja, deutsche Produktion, internationaler Charakter. Und ich hätte es schon wieder fast vergessen. Schrei doch einfach Hot or Not rein. Das haben wir die letzten Episoden, glaube ich, auch schon wieder vergessen.
Not.
Ja, okay. Not, okay, das war
Superman
deutsch.
Hot, Brick Not.
Gut, alles klar. 11.7. Foundation, kam die dritte Staffel auf Apple TV Plus raus.
Ich habe die ersten 1-2 Folgen, glaube ich, geguckt. Der ersten Staffel bin nicht so richtig rangekommen. Entsprechend bin ich jetzt bei Staffel 3 immer noch raus, leider, und sag erstmal Not. Aber es soll ja sehr, irgendwie auch trotzdem gut sein.
Ja, also dritte Staffel, obwohl Apple TV Plus, weiß man ja nicht, weil die pumpen ja einfach nur Geld rein, ohne Verstand, gefühlt.
Naja, aber die Qualität ist ja relativ hoch von dem Content.
Ja, aber wir hatten ja auch schon Sachen, Fountain of Youth, die jetzt hier nicht so überzeugen konnte, ne?
Serien. Ich beziehe mich da nur auf Serien primär.
Okay, Asche auf mein Haupt. Ja, aber ich sag auch eher Not. Hat mich einfach nicht gefixt. Mhm. Gucken wir doch mal in die nächste Woche. Am 13.7. kommt Old Guy auf Amazon Prime Video raus. Ist, würde ich sagen, ein Stück weit an allen, möchte ich behaupten, vorbeigegangen. Film mit Christoph Waltz. Eher so eine Actionkomödie, auch mit Lucy Liu und Cooper Hoffman, kam, glaube ich, Anfang des Jahres im März direkt auf DVD raus. Und jetzt auch über die Streaming-Plattform. Trailer war nicht so stark, aber...
Nee, Trailer hat mich nicht abgeholt, von daher würde ich erstmal sagen, not, obwohl das Cast eigentlich ganz charmant klingt und aussah.
Ja, ich würde gerne mehr Cooper Hoffman sehen, gibt es, glaube ich, in Zukunft auch noch ein bisschen mehr. Ich sage aber auch erstmal not, weil, weiß nicht, war ganz komisches Feeling.
Yes.
Ab 17.07. dann kommt ins Kino The Salt Path, der Salzpfad, ein Film unter anderem mit Gillian Anderson und Jason Isaacs. Die spielen da so ein Aussteigerpaar, weil sie finanzielle Probleme haben und wandern dann, ich glaube sogar auf einer wahren Begebenheit basierend, durch das Land, Selbstfindungstrip und sehen sich neuen Herausforderungen und neuen Chancen entgegen. Sah im Trailer, da ist auch so ein bisschen Inselfeeling, ganz interessant aus.
Schön.
Aber Kino eher not.
Nope.
Gut, dann haben wir's. I Know What You Did Last Summer. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Keine Drohung, Alex, sondern ein, wie nennt man es? Kein Remake?
Requel.
Dankeschön. Weil wir haben ja teilweise des alten Casts wieder mit am Start. Also genau. Auch diese Reihe versucht man nach Scream wieder zum Leben zu erwecken.
Und aus diesem Grund bin ich da wohl dabei. Zwar nicht im Kino, aber sobald es den auf VOD gibt, werde ich mir das auf jeden Fall reinziehen. Obwohl mir schon nach dem Trailer, glaube ich, relativ klar ist, dass sie nicht an die Qualität von Scream heranreichen werden. Tun muss ich es trotzdem, weil ich weiß, dass du das im Sommer getan hast. Ich sag mal, fester Bestandteil meiner Teenie-Zeit war.
Ja, das hat man schon bei den Scream-Teilen rausgehört. Warum nicht? Mhm. Warum nicht, Alex? Wie sieht's denn mit anderen Exemplaren aus der Retro-Kiste aus? Die Schlümpfe, der große Kinofilm Smurfs, neuer Film von Chris Miller, Regie geführt.
Schön, ja, nein.
Gut, ja, ich sag auch not. Also klar, Schlümpfe, nee, bin ich raus. Und letzten Sommer gerade eben habe ich auch, glaube ich, mit not abgestraft, ne? Wir wollen die deutsche Quote noch ein bisschen hochhalten. Hashtag Schwarze Schafe, eine Fortsetzung des vor 19 Jahren in die Kino gekommenen deutschen Filmes Schwarze Schafe von Oliver Ries. Hier mal erwähnt, ist ja so eine Art Kultstatus, den der Film innehat. Jetzt eine Fortsetzung, damals unter anderem mit Tom Schilling zum Beispiel. Hot or not, Alex? Na, deutscher Film?
Ich glaube, ich habe den ersten nicht mal gesehen, um ehrlich zu sein. Von daher, erstmal
ja,
not.
Ja, ich sag auch Kino not, aber wenn er irgendwo auftaucht, dann gebe ich ihm eine Chance. Nochmal zurück zu Netflix. Am 17.07. kommt auch Untamed auf die Plattform. Miniserie mit Eric Bana. Da geht es um so einen Park Ranger, der anscheinend ein paar mysteriöse Morde aufdecken will. Da habe ich mal in den Trailer reingeschaut. Das Einzige, was mir so eingefallen ist, sah so, boah, sieht das künstlich aus. Das ist alles so high-key ausgeleuchtet, alles so nah dran am, das ist doch irgendwie digitaler Hintergrund, oder?
Und ja, ich fand, ja, nee.
Also interessant, aber ich sag not. Hey, kann ich bei der Masse ansehen nicht noch einplanen. Also ich kann nicht alles gucken. Es tut mir leid, Netflix. Ich könnte auch einfach mal vorher fragen. 23.07., das ist schon eher meine Baustelle, Bob's Burgers auf Disney Plus, Staffel 15.
Wow.
Das ist, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das sind. Auch 200, 300, also man nähert sich da, glaube ich, bald an die Simpsons an oder so.
Naja, da müssen die Simpsons ja mal aufhören, Content zu produzieren.
Das stimmt allerdings. Aber irgendwann wird der Abstand ja wieder geringer, wenn sie dann irgendwann 1000 zu 900 Folgen sind, so gesehen. Schauen wir mal. Ich bin nach wie vor drin im Game. Bin, glaube ich, mittlerweile habe ich mal irgendwie die 12. Staffel oder so nachgeholt. Aber es fehlt noch ein bisschen was. Auf Disney Plus, auch am gleichen Tag, am 23.07. Washington Black, so Historiendrama. Habe ich auch mal in den Trailer geschaut. War so,
Ja, nee, not.
Nee, bin auch not. Aber ihr habt es hier gehört.
Also nicht als Serie.
Dann lass uns noch kurz auf den 24.07. schauen. Zweite Staffel von Sandman kommt raus. Zweite Staffel Part 2. Warst du da drin? Du hast die erste Staffel gesehen, oder?
Nee. Ich habe weder die Comics geschafft, muss ich gestehen, noch entsprechend die erste Staffel. Soll gut sein. Freue mich, dass es eine zweite Staffel gibt. Würde mich auch freuen, wenn es weiter erfolgreich bleibt. Denn die Neil Gaiman-Sachen wurden ja teilweise auch einfach mal relativ unangenehm schnell abgesetzt. Was auch vielleicht einer der Gründe ist, weshalb ich mich noch nicht getraut habe. Aber freue mich. Ich sage trotzdem erstmal Not.
Ja, ich bin aber auch bei Not. Wo ich, glaube ich, aber über ein Hot House gehört habe, ist The Life of Chuck, der kommt in die Kinos. Neuer Mike Flanagan.
Yes, da ist Mike Flanagan ist ein Insta-Hot. Hier kurz Geschichte von Stephen King, die umgesetzt wird. Und diese Kurzfilmsammlung ist bereits auf meinem Kindle. Und ich bin just in diesem Augenblick dabei, The Life of Chuck vorbereiten zu lesen, damit ich bis zum 24.07. aufgegleist bin. Ich gehe all in.
Bin ich stark. Du hast gerade auch zum Beweis hier das Kindle oder dein E-Reader in die Kamera gehalten. Finde ich sehr stark. Ich hoffe, du bist aber noch jetzt mit voller Konzentration im Hier und Jetzt.
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Lass mich nur das Kapitel fertig lesen. Aber ich bin das,
da. Okay, dann versuche ich kurz die Lücke zu füllen.
Gleich? Warte. Ja, okay.
Jetzt? Okay. The Fantastic Four, First Steps. Hot or not?
Ja, ich muss leider sagen, nach Thunderbolts ist das erstmal ein Hot von meiner Seite da. Und ich werde zusehen, dass ich irgendwie Kinotickets gelöst kriege dafür.
Okay, oh, Thunderbolt, hat sie, glaube ich, bis jetzt nie mitgebracht, ne? Ich kann es gerade nicht richtig einschätzen, wo das bei dir steht. Okay, also ich muss sagen, Fantastic Four, die Trailer, die haben mich sowas von überhaupt nicht gehuckt. Also das fand ich ja fast schon sträflich, dass die so an mir vorbeigegangen sind. Trotz Pedro Pascal und Co. Fand ich super weird. Was mich eher anmacht, das ist bei mir fast schon so ein Auto-Hot, ist Memoir of a Snail. Memoiren einer Schnecke. Das ist der neueste Film von Adam Elliott und das ist fast eine Übertreibung, wenn ich sage, der neueste, weil es ist sein zweiter Film nach Mary und Max von vor 15 Jahren oder so. Also wieder Stop-Motion-Film. Und da... Bin ich doch höchst interessiert, ja. Also Stop Motion heißt nicht, schleppt eure Kinder mit rein, weil es ist sehr dark und düster wahrscheinlich wieder. Und ich habe schon gelesen, also wem da nicht das Herz zerbricht, der ist wahrscheinlich innerlich schon tot.
Eieiei.
Ja, wenn das nicht mal irgendwie eine Einladung ist, da ins Kino zu strömen. 25.07. einfach noch zur Vollständigkeit halber, Happy Gilmore 2. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Ja, auch Not hat man, glaube ich, schon geklärt. Trotzdem werde ich gerne zu den News kommen, Alex.
Sehr gerne doch. Meine News, ne? So ein bisschen. Erzähl mal, was hast du reingeschmissen?
Deine News, erzähl mal, okay. Drop den Ball.
Du hast es reingepackt.
Ich habe es zumindest schon angeteasert in der Anmoderation. Im Intro, muss man sagen. The Last of Us, da hat uns jetzt die Nachricht erreicht, dass Neil Druckmann, also der Finder, Schöpfer der Videospielreihe und teilweise ja auch Mitschreiber der ersten und zweiten Staffel und auch Regisseur von einigen Folgen, ich glaube insgesamt waren es zwei, steigt aus für die dritte Staffel. Zur dritten Staffel. Und Halle Gross. Ja, es ist ein G, oder? Es ist Gross.
Gross.
Auf jeden Fall die Halle, Autorin, Mitautorin, hat, glaube ich, auch bei The Last of Us 2 mitgeschrieben, bin mich ganz sicher, steigt auch aus, die jetzt an der Serie beteiligt war. Das heißt, im Endeffekt bleibt eigentlich nur noch Greg Messen alleine jetzt irgendwie da, mit vielleicht Hilfsautoren. Was bedeutet das denn, Alex?
Das ist eine gute Frage. Also Greg Mason ist nach Chernobyl erstmal über jeden Zweifel erhaben, hat das mit der ersten Staffel Last of Us auch gut und richtig gemacht. Ich meine, klar, da waren Druckmann und Ross mit involviert. Zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen, muss ich gestehen.
Das wäre jetzt eine Frage gewesen jetzt von meiner Seite.
Relativ weit oben auf der Liste, noch nicht gesehen. Ich habe aber gehört, dass die kontrovers diskutiert wird, nicht aus den gleichen Gründen, wie das Spiel kontrovers diskutiert wurde, sondern eher um die Änderungen zum Spiel, die gemacht werden. Was witzig finde, weil die Leute waren nicht zufrieden mit den Dingen, die im zweiten Teil passieren, aber des Spiels. Aber wenn du es dann änderst für die Serie, dann sind wir erst recht nicht zufrieden, weil du kannst es uns nicht recht machen. Weißt du, was ich meine? Das finde ich so ein bisschen, okay, seid ihr die gleichen, die sich jetzt darüber beschweren? Oder es fühlt sich jetzt eine andere Gruppe angepisst, als die, die sich mit dem Spiel irgendwie Probleme hatten? Ist ja auch egal. Mhm. Auf jeden Fall. Die haben beide große Statements auf Instagram, also auf Social Media gepostet, erklärt, dass total toll war, aber dass sie halt wichtige andere Dinge zu tun haben und es einfach zu viel wird, was bei Druckmann vermutlich Teil der Wahrheit ist. Ich habe keine Ahnung, aber
steht der neue Spiel haben, bei Naughty Dog.
Steht Intergalactic an, er ist halt der CEO von Naughty Dog. So, Naughty Dog, wenn die jetzt gerade auch so ein bisschen, das ist ja nicht nur ein Spiel und das Spiel muss halt steil gehen. Mhm. Ne? Also die sind darauf angewiesen, dass das wieder 10 Millionen plus Spiele verkauft, dass es das genauso erfolgreich wird wie ein Last of Us, wie ein Uncharted. Die brauchen diese großen Hits und das Potenzial bei Intergalactic ist da und das muss jetzt wirklich über die Ziellinie gebracht werden und auch da besteht wieder das Potenzial, dass das multimedial ausstaffiert wird.
Das hätte ich jetzt auch gesagt, Alex.
Mehr vielleicht als nur einem Spiel.
Ja.
Was aber trotzdem auch ein bisschen mitschwingt ist, vielleicht gab es tatsächlich es gab ja nun diese Änderungen in der Handlung, vielleicht hatten wir hier und da auch kreative Differenzen und aufgrund der Prio, wo dann Druckmann gesagt hat, pass auf, ich kann aber nicht so, wie ich eigentlich glaube, ich müsste in der dritten mitmachen, weil, und dann hat man gesagt, so, ich identifiziere mich dann mit nicht mehr so 100%, also distanziere ich mich dann lieber komplett davon. Vielleicht ist da so ein Teil Wahrheit dabei, keine Ahnung, aber das ist reine Spekulation jetzt von meiner Seite.
Das wäre auch meine Frage gewesen, ich habe die zweite Staffel auch noch nicht gesehen, habe auch gehört, dass es Änderungen gab, habe aber auch schon gehört, dass sie nicht unbedingt das Spiel betreffen, sondern dass man teilweise auch die Charakterzeichnung ein bisschen abgeändert hat.
Und ja, richtig, das richtig. Jetzt und na, teilweise, ja. Ich guck's mir an, ja, dann können wir nochmal reden.
Ja, ich habe mir gerade nochmal die Scores rausgezogen auch. Die zweite Staffel ist, muss man schon sagen, deutlich unter den jeweiligen Episoden-Scores bei IMDb von der ersten Staffel, weil es jetzt erstmal nicht das beste Bauchgefühl macht, wenn man jetzt auch vor der zweiten Staffel davor steht. Aber ich meine, das Spiel gibt ja noch Futter für eine dritte, vierte, vielleicht sogar fünfte Staffel, wie man vielleicht schon rausgehört hat. Also ich drücke da die Daumen und mit HBO Max im Rücken, denke ich, hat man eigentlich eine ganz gute Bühne.
Hätte ich auch gesagt. Drücken wir mal die Daumen.
Und das bringt uns zur nächsten Neuigkeit, die wir auch schon jetzt ausgiebig angeteasert haben. 007, ja, der 26. Bond will irgendwann gedreht werden. Und jetzt hieß es, Denis Villeneuve wird es machen. Nachdem er da von Arrakis und den Sandwürmern irgendwie wieder zurückkehrt, wird er sich dann der trockenen britischen Coolness widmen.
Ich habe da kein Problem mit, denn ich habe auch kein Problem
das
mit
ist dem guten
Film, so wie vielleicht andere Leute. Dass die Filme, die er davor gemacht hat, für die war ich auch empfänglich. Also ich fand seinen Blade Runner
fand super ich auch gut.
Fand Prisoners zum Beispiel auch brutal gut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das gut passen könnte für so einen neuen 007-Ansatz, um sich vielleicht auch wieder ein bisschen zu distanzieren von diesem gritty Bourne-esken Daniel Craig-Charakter. Denn die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass sie doch wieder relativ jung casten werden. Gibt da so zwei, drei Leute, die Frontrunner sind, die sind alle noch in ihren 20ern und freue mich da jetzt erstmal einfach drauf. Aber genau, der dritte Dune kommt irgendwann Ende 26 ins Kino. Also gehe ich davon aus, dass wir da vermutlich in Episode 300 nochmal drüber sprechen werden, wenn 2028 vielleicht der erste Trailer für James Bond kommt. Aber
das wird ein knappes Rennen, Alex, was zuerst kommt.
Das ist richtig. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem vorher nochmal sprechen, weil wenn jetzt ein Regisseur bekannt ist, dann kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis auch der nächste James Bond bekannt gegeben wird. Und das ist eine spannende Geschichte, glaube ich. Gab's noch nicht so viele von.
Also spätestens zu den Dreharbeiten sollten sie das wissen. Und ich würde jetzt mal
schlecht, ne?
behaupten, dass das frühestens nächstes Jahr wahrscheinlich losgehen wird.
Ich bin gespannt.
Same.
Und damit haben wir es schon bis zu den Trailern geschafft.
Ja, ich gucke auf die Uhr. Schon ein bisschen enges Höschen heute wieder. Aber ja, vielleicht kommen wir ganz gut durch.
Du hast Last of Us gesagt?
Ja, das bringt uns zu Nick Offerman, der unter anderem in einer sehr hochkarätigen Folge mitgespielt hat in der ersten Staffel. Und der spielt jetzt mal gefühlt wieder ein bisschen was anderes, und zwar in Sovereign. Da sagt der Name schon ein bisschen, da geht's um diese Reichsbürgerbewegung in den USA. Und Nick Offerman spielt genau so einen Aluhutträger, der verfassungsfeindlich durchs Land zieht, versucht die Leute anzustacheln, gegen das System zu sein, nebenbei natürlich ein bisschen Geld einstreicht mit irgendwelchen Vorträgen und sich aber auch schon im Trailer dann sehr gewalttätig gegen die Exekutive da zur Wehr setzt. Und da fängt der Trailer, ich rede einfach mal weiter, sehr, sehr unangenehm an und baut sich halt zu einem immer übleren Gesamtbild auf, und Nick Offerman zum Schluss wird schon ein bisschen gruselig. Was hältst du denn von dem Trailer?
Das ist absolut richtig. Was du komplett unterschlagen hast, ist die Komponente, dass da noch ein junger Jacob Tremblay den Sohn spielt, der da mitgeschliffen wird und quasi ja nicht nur freiwillig, unfreiwillig diese ganze Ideologie abbekommt, sondern aber auch das unmittelbare
Opfer
des Hasses des Vaters, der kein anderes Ventil hat vielleicht, als vielleicht die in seiner unmittelbaren Umgebung sind, und als Sohn bist du das nun mal. Und ja, ein super, super unangenehmer Trailer mit potenziell starken Performances. Ich bin halt nur gespannt, wie es als ganzer Film dann wirklich auch funktioniert, was sie wirklich für eine Handlung erzählen. Und ein bisschen schade, es las sich danach, als würde er in Kino und auf VOD Day and Date erscheinen, was ja so ein bisschen zeigt, dass sie da jetzt nicht so final an eine große Kinoauswertung geglaubt haben dafür. Also eher ein kleiner Streifen, der jetzt auch schon zumindest in den USA erschienen ist am 11. Juli. Aber sah spannend aus, ja.
Ja, finde ich auch super stark. Schade, dass er eventuell keinen Kinorelease in Deutschland kriegt. Zumindest wissen wir bis jetzt nicht.
Gibt keinen, ne? Bis jetzt,
Gibt bis jetzt keinen. Also vielleicht kommt er durch die Amazon-Hintertür, wie wir es zuletzt schon bei vielen Produktionen hatten. Und was wir jetzt beide unterschlagen haben, Dennis Quaid auch noch in einer Nebenrolle zu sehen.
Ja, stimmt.
Auch ganz interessant, ihn hier einfach nochmal in so einer kleineren Rolle wieder zu entdecken. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es repräsentativ ist, aber die ersten IMDb-Reviews gibt es ja schon. Der Film steht da aktuell bei einer 8,4. Muss man mit Vorsicht genießen, weil die ersten Reviews sind gefühlt immer ein bisschen überschwänglich, bevor dann die ganzen wirklichen echten Kinozuschauer da.
Ja, bevor sich dann so ein bisschen einpegelt, ne?
Mal genau, schauen. Bevor sich das dann so eingebelt. Aber ja, ist heißes Eisen, würde ich sagen.
Mhm, d'accord.
Heißes Eisen, um mal eine Überleitung zu bauen, zumindest gegen Ende des zweiten Trailers, den wir es mitgebracht haben, ist auch Roofman. Und das ist Channing Tatum, der hier einen, wie soll man sagen, einen Sträfling mimt, der ziemlich smart ist, ausbricht und dann versucht, inkognito irgendwie unter anderem in einem Toys R Us versteckt weiter zu leben und trotzdem sich dann nebenbei noch ein neues Leben aufzubauen. Das aber auf lange Sicht nicht ganz so gut funktioniert.
Genau. Um sich währenddessen die ganze Zeit den suchenden Behörden zu entziehen.
Ja. Ja.
Und dann auch noch das ausgeschmückt mit, dass es lose zumindest auf wahren Begebenheiten basiert. Das hat den nötigen Spice gegeben, den ich gebraucht habe. Denn es sieht am Anfang, wie du gesagt hast, so die erste Hälfte extrem low-key aus. Obwohl natürlich mit Channing Tatum und dann gerade auch Kirsten Dunst als so, ich sag mal, ganz ein bisschen überspitzt Love Interest. Jo, dachte ich mir, weiß ich nicht. Und dann kommt aber so dieses, sie kriegen schon spitz, wer er ist, glaube ich. Und dann holt ihn das alles wieder ein. Und ich habe immer große Bedenken, wie man den Film, weil der sieht aus, als könnte er ein Happy End vertragen oder nicht komplett tragisch enden. Das fände ich irgendwie schwierig. Bin gespannt, wie sie es dann zusammenkriegen, und fand, das sah ganz charmant aus. Das wäre jetzt für mich kein Titel, wo du, wenn du ihn bei den Releases dann auflistest, sage, dafür gehe ich ins Kino, aber in einer Heimkinoauswertung wäre ich da auf jeden Fall dabei.
Ich finde, er sieht sogar stärker aus als Heimkino. Also ich könnte mir schon vorstellen, da ins Kino zu gehen. Peter Dinklage haben wir zum Beispiel unter anderem auch noch gerade unterschlagen. Spielt da auch eine sehr witzige Rolle in dem Film. Hat so ein bisschen was auch von den Coen-Brüdern. Dafür ist er aber ein bisschen zu bunt und überdreht, glaube ich.
Ja,
Aber so von der Grundthematik, also ja, denke, das könnte eine ganz gute Actionkomödie sein, vielleicht auch wirklich super solide, wie wir es vielleicht länger nicht mehr gut funktionierend mal gesehen haben. Ich meine, wir hatten zuletzt Hitman, wo ich große, große Bauchschmerzen hatte, was für mich nicht aufgegangen ist.
Nicht so doll, aber ja.
Ja, ja. Aber ich glaube, der könnte vielleicht besser aufgehen. Aber das werden wir erst sehen, frühestens ab dem 27. November. Da kommt er nämlich in die deutschen Kinos. Das
ist noch eine Weile hin, also.
Ja, das ist noch eine Weile hin. Früher bekommen wir noch das neue Werk von Edgar Wright zu sehen. Und zwar The Running Man. Eine Neuverfilmung des, jetzt muss ich mal überlegen, 1987? War es 1987?
Ich könnte, ja, 84 oder 87.
Ja, 87 war es, ja.
Genau, ein Schwarzenegger-Film.
Arnold Schwarzenegger.
Und basierend übrigens auf einer Kurzgeschichte von Stephen King.
Again.
Was wir das heute noch nicht schon hatten, Life of Chuck. Und ja, auch hier habe ich möglicherweise mir jetzt endlich nochmal im Nachgang das Buch passend zugelegt, denn das Original von Schwarzenegger hat sich sehr, 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 sehr stark distanziert vom Buch.
Mhm.
Und ich bin sehr gespannt, ob das hier eher wieder ein bisschen näher rankommt. Aber der Trailer, ich sag mal so, die hatten Spaß da, ne, Ronny?
Das glaube ich auch, Alex. Ich habe nur die Befürchtung, dass, also, boah, wir haben ja eine Historie mit Edgar Wright, ja? Also die ganze Cornetto-Trilogie, Shaun of the Dead, also sind ja so kleine Kultwerke, ne, die man irgendwo aufstellen
kann. Ja, Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim auch noch, mehr als gut. Dann hat man natürlich noch Baby Driver. Da wurde es schon sehr international. Und so die letzten Filme, da weiß ich nicht mehr ganz, ob ich da wirklich noch blindlings ihm folgen kann. Und jetzt The Running Man, also so ein krasses Remake. Und ich fand der Trailer, also ich sehe da eine große Gefahr mit Glenn Powell in der Hauptrolle, dass es für mich zu groß, zu bunt und dadurch ziemlich hohl werden könnte.
Danach sieht es auf jeden Fall aus. Trotzdem muss ich sagen, ich bin ja zum Thema Hitman durchaus im Team Glenn Powell.
Yes. Und Top Gun 2 auch.
Top Gun 2.
Und was er noch alles nicht gemacht hat.
Und was er noch Twisters.
Twisters, also, stimmt.
alles gesehen, auch die Rom-Com-Nummern habe ich geschaut. Und von daher bin ich definitiv auch hier dabei, weil ich fand den Trailer schon kurzweilig. Und ich muss sagen, egal, ob der Film am Ende gut wird, den Trailer gefühlt hat den doch auch Edgar Wright geschnitten, weil da sind so ein paar nette, also der Tonschnitt ist an einigen Stellen so, dass ich schon ein bisschen schmunzeln musste, Trailer am besseren Ende des Spektrums.
Ja.
Fand ich persönlich.
Also der ist schon dick und nimmt ja halt wirklich, also der macht keine Pause und wird eigentlich nur noch gefühlt immer größer letzten Endes.
Das stimmt, ja.
Und sieht auch wirklich sehr groß aus. Also ich werde wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich schon irgendwie angucken, aber Kino, boah, nee, da müsste mich jetzt wirklich noch irgendwas wirklich Krasses reinlocken.
Na, vielleicht kommt ja noch ein Trailer, ein zweiter Trailer und auch ein finaler Trailer, der dich noch überzeugt kriegt. Bis zum 6. November hast du ja noch Zeit, es dir zu überlegen.
Das kann ich gerne machen. Das ist auch noch eine Weile hin. Wir haben aber noch einen letzten Trailer heute dabei. Der braucht noch mal wesentlich länger, um in die Kinos zu kommen. Und da will ich aber sagen, da würde ich, glaube ich, nicht lange überlegen, sondern da würde ich mir tatsächlich, da würde ich mich auf die Lauer legen, um den im Kino zu sehen. Und zwar Project Hail Mary. Ein Film mit Ryan Gosling und unter anderem Sandra Hüller.
Hm.
Deutscher Schauspielsupport und Phil Lord und again Christopher Miller haben Regie geführt. Also Into the Spider-Verse oder zum Beispiel Mitchells vs. the Machines oder hier Meatballs. Wolke ich mit Vorsicht auf Fleischbällchen.
Ja.
Alles von ihnen, sehr abgefahrener Humor, machen jetzt hier so eine Art Sci-Fi, auch Action-Komödie, Thriller-Komödie, Sci-Fi-Komödie? Einfach Sci-Fi-Komödie?
Einfach Sci-Fi.
Nennen wir es einfach Sci-Fi.
Also, ich weiß nicht, wie der Film wird, aber auch hier, es tut mir sehr leid, das ist das Thema, das sich heute durchzieht. Es basiert auf einem Buch von Andy Weir, der auch The Martian gemacht hat. Und ich kann mich als stolzer Leser aller Andy Weir Bücher, die er bisher geschrieben hat, hier heute hinstellen und sagen, ich habe auch Project Hail Mary gelesen und kann sagen, ich persönlich fand das vielleicht noch besser als The Martian, das Buch.
Fand ich auch stark. Also ich hab die Bücher nicht gelesen, aber ich fand Der Marsianer sehr stark. Artemis war ja der zweite Roman. Den hat es zumindest noch nicht auf die Leinwand irgendwie gekriegt. Wird wahrscheinlich aber noch folgen. Um was geht's denn letzten Endes? Also unsere Sonne stirbt und es gibt aber irgendwo, beziehungsweise alle Sonnen, alle Sterne sterben, aber es gibt irgendwo eine Sonne, die das nicht tut. Und jetzt soll ein Spezialist, eigentlich ein Mittelschullehrer, nämlich Ryan Gosling, soll da jetzt mal hinfliegen. Und ist ja quasi eigentlich so eine Art Suizidmission, weil er wahrscheinlich, also es wird schwer wieder zurückzukommen.
Genau, die werden eingeschläfert und er ist quasi
eingeschläfert.
Also ne, so Kryoschlaf, wie man klassischerweise sagt, ja. In der Science Fiction. Und er ist der Einzige, der aufwacht, weil es scheinbar eine Fehlfunktion gab und ist dann ein Stück weit gestrandet in einer anderen Galaxie. Alle anderen haben nicht überlebt, nur er. Und wie gesagt, das erste Viertel des Buchs ist halt er, Ryan Gosling, ist dummerweise der, der rauskriegt, was die Ursache ist. Und arbeitet dann an diesem Projekt mit, das die Lösung sein kann für die nächste Generation, sage ich mal. Und muss dann aber da mitmachen und den größten Twist oder den größten Kniff eigentlich spoilert der Trailer leider schon, obwohl das gar nicht notgetan hätte.
Ja.
Wie groß dieser Anteil im Buch ist, möchte ich hier jetzt dann auch nicht weiter ausschmücken. Aber es ist ein Science-Fiction-Film.
Fand ich auch schade und das wäre auch eine Frage gewesen, weil ich saß, hab den Trailer gesehen und hab mich wirklich gefragt, muss ich das jetzt sehen oder wäre das wirklich mal so ein richtiger cooler Move
ist das
gewesen?
Ist das der Selling Point?
Ja.
Dann nein, ich glaube, der Trailer hätte auch so funktioniert, weil ich saß auch da und war absolut gefesselt in dieser ersten Hälfte des Buchs.
Ja.
Und als dann die Stelle im Trailer kommt, war ich auch im Buch und dachte mir, nee, warte, das machen die nicht. Und ich habe weitergelesen und nee. Das gibt's nicht. Was ist denn hier los? Das ist ja komplett. So, das ist doch nicht von dem, der Marsiana geschrieben hat. Ne, großartiges Buch. Hat mich eher nochmal gebockt, das Buch nochmal zu lesen, vor dem 19. März übrigens.
Ja, 19. März 26, noch eine ganze Weile hin, bis der Film in die Kinos kommt. Also noch weit über, dreiviertel Jahr letztlich. Aber der Trailer hat mich auf jeden Fall gehuckt. Also wie es gemacht ist, wie es geschnitten ist mit Lord und Miller, glaube ich, haben sie da echt ein gutes Regieduo am Start. Und Ryan Gosling sieht in der Rolle perfekt aus. Ich sage, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen gespoilert. Gut, für alle, die das Buch gelesen haben, die wissen es oder wussten es jetzt schon. Deswegen alle, die uns gerade zuhören, den Trailer nicht gesehen haben, guckt die erste Hälfte, wenn ihr wollt, und macht dann aus von dem Trailer.
Wenn die Eier gehabt hätten, das nicht zu teasern und euch einfach ins Kino gehen lassen, ich glaube, also vielleicht hätte es nicht jeder geil gefunden, den Turn, den es dann nimmt, so, ne, um klare Verhältnisse zu schaffen, was du jetzt gleich dann im Kino sehen wirst. Von daher kann ich das sogar ein Stück weit verstehen. Aber der Wow-Effekt wäre auf deiner Seite gewesen. Meine Güte.
Ja, da bin ich voll bei dir. Aber okay, der Weg ist das Ziel. Ich bin gespannt, wie der Film in Gänze dann funktioniert und stelle mich auf den 19. März 2026 an.
Uff. So ist das.
Lange Strecke bis dahin noch.
Und wir haben jetzt auch eine lange Strecke vor uns, denn Ronny hatte seinen Sommerurlaub schon eingetütet und jetzt bin ich dran.
Toll, Alex. Was für ein Timing. Das heißt, wir machen jetzt nochmal roundabout eine dreiwöchige Pause, kann das sein?
Ja, roundabout, ja.
Okay, gut. Dann hören wir uns also wieder in 3 Wochen. Auch nochmal lange Reise, wie du gesagt hast. Kurzer Weg, aber auf jeden Fall immer zu uns in die sozialen Medien. Da könnt ihr uns nämlich finden. Am besten bei Instagram vorbeischauen und ihr findet uns unter unserem Handle.
Insert Podcast.
Klang ein bisschen wie bayerisch Hähnchen, aber ich meinte Handle, nicht Händel. Und benutzt gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Genau, also das ist wirklich einfach, das kann sich jeder und jede merken. Gebt uns gerne noch irgendwie den Daumen hoch und 5 Sterne und noch einen Kommentar bei Spotify und genau nochmal das gleiche bei iTunes. Wir freuen uns da über alle Bewertungen und Kommentare. Also wir lesen uns wirklich alles durch, was da immer kommt.
Genau, 5 Sterne, Gruß und Kuss. Insert Podcast.
Ja, das finde ich super. Das klingt schon mal gut. Also ihr habt jetzt sogar hier die Vorlage, ja? Also ihr müsst jetzt nicht nochmal ChatGPT benutzen, sondern könnt direkt und so einfach grüßen. Das finde ich doch gut. Habe ich irgendwas vergessen, Alex?
Ja, danke zu sagen. Danke an dich, Ronny. Danke an alle Zuhörenden da draußen. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich war schon am DJ-Pult, Musik an und danke auch von meiner Seite. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. This conversation can serve no purpose anymore.